ARD Sounds.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
In den 2000er Jahren erlebt Leipzig sowas wie seinen ganz persönlichen Silicon Valley-Moment. Ein junges, hippes Startup steht in den Startlöchern und will das Netz revolutionieren. Ein Startup, das bald mit den Internetriesen von der US-Westküste mithalten kann. Google, Facebook, Apple, Unister. So heißt das junge Unternehmen aus dem Osten. Klingt übertrieben? Fühlte sich damals für diejenigen, die dabei waren, aber so an.
Unister war kein Unternehmen, wie man sich das heute vorstellt, sondern Unister war ein Haufen von jungen Menschen, die zeigen wollten, dass sie es drauf haben und dass sie es können und dass sie was voranbringen.
Ich glaube, ganz Leipzig, ganz Sachsen war ja stolz, so ein großes Unternehmen zu haben. Auch so ein klassisches Startup-Unternehmen aus der Garage zu einem millionenschweren Konzern sich entwickelt.
Das war eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre. Ganz nette Kollegen, sehr spannende Themen, die wir hatten. Das war wunderbar und das war mein Traumjob, den ich da hatte.
Untrennbar mit dem Namen Unister verbunden ist dessen Gründer, Thomas Wagner.
Ich habe auch keine rechtssichere Definition von Genie, keine Frage. Aber er hat mit Sicherheit viele geniale Ansätze gehabt. Und er hatte definitiv eine Auffassungsgabe und auch eine Rechnerkapazität in seinem Hirn, die einzigartig war.
Doch aus dem Hoffnungsträger wird schon bald ein Sorgenkind.
Je länger das Ganze ging und je mehr sich die Sachen entwickelten, bekommt man natürlich als Justiziar auch immer tiefere Einblicke in die dunklen Seiten so eines Unternehmens. Und die wurden immer mehr. Plötzlich flog die Tür auf und es kam ein Mann in Lederjacke rein, zeigte seinen Ausweis hoch und sagte, Steuerfahndung, das ist eine Durchsuchung, niemand fasst seinen Computer an oder telefoniert.
Im Podcast ARD Crime Time sprechen wir über den Aufstieg und Fall des Leipziger Internetunternehmens Unister, wie es ins Visier der Ermittler geraten ist und über das tragische Ende seines Gründers Thomas Wagner vor 10 Jahren. Unseren Podcast hören Sie kostenlos und werbefrei in ARD Sounds. Mein Name ist Anne Eichhorn. Schön, dass Sie zuhören. Recherchiert und aufgearbeitet hat diesen Fall Sophia Wetzke, Journalistin, Podcasterin, Moderatorin. Hallo Sophia, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, danke schön für die Einladung, freue mich.
Du hast nicht alleine an diesem Podcast gearbeitet. Erzähl doch kurz, wer war da noch mit im Boot und wie seid ihr überhaupt drauf gekommen, diesen Fall jetzt nochmal aufzuarbeiten?
Ja, das stimmt. Wir haben das nicht alleine gemacht. So ein Podcast ist ja sowieso immer eine Gruppenarbeit und ein Gemeinschaftswerk, vor allem wenn es rechercheintensiv ist. Wir haben das zusammen gemacht, also wir, Studio Soma, mit Zimmer und Zirk. Das sind zwei Kollegen, eine Produktionsfirma, zwei Journalisten aus Leipzig, die sich in Leipzig gut auskennen, die dort aufgewachsen sind, die dort studiert haben, dementsprechend den Unister-Fall auch noch aus ihrer Studienzeit kannten. Und da war es super, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Und zur Entstehungsgeschichte des Podcasts. Wir haben ja vor 2 Jahren bereits die Serie über Kino.to gemacht. Ja, also die legendäre illegale Streaming-Website, die ja auch in Leipzig erfunden und gestartet wurde. Und in dem Zuge der Kino.to-Recherchen erzählte mir witzigerweise ein alter Schulfreund von Unister. Und ich kannte das erst gar nicht und war so, was soll das sein, Unister? Und er meinte so, naja, das war die Firma hinter Ab in den Urlaub. Ist eine ganz interessante Geschichte. Schaut euch das doch mal an, haben wir gemacht und haben entschieden, hey, das ist eigentlich eine ganz spannende und nächste, ja, interessante Geschichte. Einerseits aus dem Internet, aber eben auch aus Leipzig.
Ab in den Urlaub, der Crash des Internet-Imperiums Unister. So heißt der dreiteilige Podcast, der aus euren Recherchen entstanden ist. Und den haben wir hier natürlich auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ihr arbeitet darin auch nicht nur die Firmengeschichte auf, sondern auch den Einfluss, den Unister auf die Tourismusbranche hatte. Und ich habe mir das natürlich zur Vorbereitung auch alles angehört und muss echt eine Hörempfehlung aussprechen. Das ist alles sehr, sehr interessant und spannend anzuhören. Sophia, das Unternehmen Unister, das wird 2002 von Thomas Wagner gegründet. Nimm uns noch mal kurz mit, was ist das so für eine Zeit, um so ein Unternehmen zu gründen und was ist Wagner eigentlich für ein Typ?
Also Thomas Wagner ist zu der Zeit BWL-Student, da ist er eingeschrieben in Leipzig an der Uni und er gründet Unister zusammen mit einem Studienfreund, mit einem Kommilitonen. Das Ganze geht auch los im Studentenwohnheim, also wirklich im Wohnheimzimmer, so richtig klischeehaft fast.
So richtig Startup-mäßig.
So richtig Startup-mäßig, wie man sich's vorstellt. Wagner kommt aus Dessau, ist in der DDR geboren, ist in einem Plattenbau in Dessau aufgewachsen und ja, zu der Zeit, als sie damit anfangen, Man muss sagen, es gab ja schon so große Seiten wie Amazon von Jeff Bezos oder eBay oder auch Napster. Das waren ja aber alles US-Firmen. 2002 war gleichzeitig auch so eine Zeit im Internet, da waren die Nachwehen der geplatzten sogenannten Dotcom-Blase zu spüren. Den Begriff kennt man vielleicht. Das war die Zeit, wo alle ganz wild in aufploppende Internetfirmen investiert haben, die alle aber nicht wirklich nachhaltig gewirtschaftet haben. Dementsprechend hat sich kaum eine gerechnet und diese Blase ist wieder an sich zusammengefallen. Aber zu derselben Zeit gab es so eine gewisse Aufbruchsstimmung, denn das sogenannte Web 2.0 lag in der Luft. Also das war so die Zeit, dass es losging, dass man aktiv im Netz als User mitgestalten konnte. 2001 wurde zum Beispiel die Wikipedia gegründet, also dieses große Lexikon von allen für alle. Und in der Zeit in Deutschland gab es ja so Preisvergleichsseiten. Es ging gerade so los. Es gab Verbraucherportale wie Verivox oder Check24. Auch so eine Seite wie Spreadshirt, übrigens auch aus Leipzig, gründet sich 2002. Also diese Plattform, wo man Shirts gestalten konnte und bestellen konnte. Und Wagner hatte tatsächlich Napster als Vorbild. Die Millennials unter uns werden sich erinnern und die Älteren, das war so eine Plattform, wo man MP3s, also Musik, tauschen konnte. Wagner und sein Studienfreund, die gründen aber was Eigenes. Und das, würde ich sagen, ist schon so ein Vorreiter von Facebook oder StudiVZ. Also ein eigentlich aus heutiger Sicht soziales Netzwerk. Denn sowohl Facebook als auch StudiVZ kam erst später. Das, was sie da gegründet haben, hieß Unistar. Also so wie die spätere Firma dann auch. Und das Konzept war ja so eine Studentenplattform. Man konnte ein eigenes Profil erstellen. Man konnte Uniliteratur tauschen, Wohnungsgesuche abgeben, man konnte aber auch miteinander chatten. Es gab auch so eine Flirt-Seite zum Beispiel.
Also man hört es schon so ein bisschen im Namen anklingen. Unistar hat dann also so einen Uni-Bezug. Oder woher kommt der Name?
Der Name war tatsächlich eine Mischung aus Universität und Napster. Und das war ja so das große Vorbild für Wagners damals noch Studi-Webseite.
Und wie läuft das dann so mit dieser neuen Seite?
Erstmal total gut. Die wird bundesweit geklickt und verwendet, denn es gab ja sowas vorher auch noch gar nicht. Ich habe es ja gerade gesagt. Im selben Jahr gründen sie die Unistar GmbH, sammeln sich so Startkapital zusammen von Freunden und Familie, knapp 40.000 Euro und ziehen dann vom Studentenwohnheim in ihren ersten offiziellen Firmensitz. Das war so eine Dachgeschosswohnung, so eine Altbauwohnung, 12 Rechner verteilt auf mehrere Räume und so wie es uns beschrieben wurde, haben sie da wirklich Tag und Nacht an diesen damals ja wahrscheinlich noch Röhrenbildschirm gesessen und an dieser Website, an diesem Netzwerk gebaut. Irgendwann kommt sogar der Oberbürgermeister zu den neuen jungen Vorzeugegründern in die Firmenzentrale, lässt sich mit denen fotografieren. Wir haben da so ein Foto gefunden. Und man muss ja auch dran denken, die waren ja Anfang 20 erst. Also sie waren wirklich, wirklich jung. Und ich glaube, so eine Stadt wie Leipzig und so ein Oberbürgermeister haben dann auch gedacht, ach, das ist ja toll, was die jungen Leute hier mit dem Internet machen.
Dieses neumodische Zeug. Ja, das klingt tatsächlich total romantisch. Ihr habt für euren Podcast auch Wegbegleiter von Thomas Wagner und von Unistar getroffen, die auch selbst dort gearbeitet haben. Und eine von ihnen, das ist Katrin Wöhler. Sie ist heute Journalistin und Künstlerin und damals war sie eine Studienfreundin und Journalistikstudentin in Leipzig. Und sie hat euch im Interview auch sehr schön diese Stimmung nochmal beschrieben, die da in dieser Gründergruppe um Wagner herum geherrscht hat.
Sie waren extreme Nerds. Also ich habe auch nicht immer alles verstanden, was die so sagten. Ich weiß noch, dass ich mich immer gewundert habe, dass die da in diesem Computerkabinett sitzen und dann irgendwelche bunten Seiten aufrufen. Die waren der Meinung, dass die das System verstanden haben und dass aus dem, was sie bisher gelernt haben, sich doch eigentlich was machen lassen müsste. Und die waren fleißig. Die waren einfach extrem fleißig. Die haben echt viel gearbeitet.
Und fleißig und innovativ, das mussten Thomas Wagner und die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sein, weil schon nach kurzer Zeit fängt es tatsächlich schon an zu kriseln.
Na, ich glaube, sie sind auf dem realistischen Boden des Unternehmertums dann aufgeschlagen sozusagen. Klar, die Seite wurde genutzt von vielen Studierenden, aber sie war ja kostenlos. Das heißt, sie hat gar keine Einnahmen generiert. Und nach gerade mal 6 Monaten war dieses zusammengeborgte Startkapital aufgebraucht. Und sie haben dann überlegt, okay, wie können wir das Ganze monetarisieren, beziehungsweise wie können wir einen Schritt weitergehen, denn nur mit dem Studentennetzwerk funktioniert es nicht. Ihre nächste Idee war, Sie vermitteln Versicherungen im Internet, weil ihnen aufgefallen ist, dass zu der Zeit Verbraucher nicht mehr zum Versicherungsmakler unbedingt gehen wollen, sondern lieber das Netz nutzen wollen, um selbst zu vergleichen, selbst zu buchen und abzuschließen. Und auf diesen Zug springt Unistar letztendlich auf. Sie gründen ein neues Portal mit dem, wie ich übrigens finde, großartigen Namen Geld.de, ja, war es nicht. Und dieses Portal vermittelt Versicherungen und Unistar verdient letztendlich an der Provision. Das wird dann übrigens auch die ganze Zeit das Geschäftsmodell von Unistar sein. Ja, man kann vergleichen, man kann Angebote finden, Unistar vermittelt und verdient an der Provision. Und über die ursprüngliche Plattform, das ist Ihnen auch noch aufgefallen, über die Studentenplattform, da kam immer wieder eine konkrete Frage unter den Studis auf, nämlich: Ja, wir haben alle kein Geld, aber wie können wir denn günstig verreisen? Denn wir wollen ja auch mal Urlaub machen. Und Wagner und seine Leute hatten zu der Zeit die Idee, wie kann man Reise so günstig wie möglich machen? Und diese Realisation, dass es ja toll wäre, wenn Menschen so günstig wie möglich Reisen im Internet buchen könnten, daraus entsteht das vielleicht bekannteste Portal, das ja auch heute noch ein total bekannter Name ist und das ja heute auch unter anderer Führung noch existiert, nämlich abindenurlaub.de.
Also das ist das, wie du schon sagst, was wir heute noch kennen, so dieses Booking.com für auf Deutsch sozusagen.
Ja, sozusagen. 2003 ist es entstanden und diese Seite letztendlich ist so die Initialzündung. Das bringt Unistar nach ganz weit oben. Also diese ganze Reisesparte generell, aber abindenurlaub.de war so die erste große Plattform, die ja dann auch so bekannt geworden ist. In den Jahren darauf gründen sie ganz viele solcher Portale. Sie bleiben nicht bei dem einen Portal, sondern sie versuchen das Ganze zu, ja, als Unternehmer sagt man, skalieren und gründen ein Portal nach dem anderen. Die haben dann auch so generische Namen. Kredit.de, Auto.de, da konnte man Autos kaufen. Flüge.de ist vielleicht heute auch noch ein Begriff, war auch im weitesten Sinne eine Reiseseite, man konnte Flüge buchen. Aber auch zum Beispiel eine Partnersuchseite, also so eine Datingseite, das hatten die auch. Warum diese Namen so generisch klingen, war eigentlich auch ganz schlau. Sowas brennt sich ja, so ein einfacher Name brennt sich total ein. Das merken sich Leute, das wird genutzt und das bringt natürlich dann auch wieder Geld, weil es sich rumspricht. Tatsächlich will Unistar sogar auch ins Journalistische bzw. ins Nachrichtengeschäft einsteigen. War mir vorher übrigens auch nicht so klar, habe ich erst in der Recherche gelernt und gründete 2007 eine eigene Nachrichtenseite, nämlich www.news.de.
Und da kommt dann Katrin Wöhler wieder ins Spiel, denn sie soll dieses Nachrichtenportal leiten, obwohl sie eigentlich gar nichts mit Online-Journalismus zu tun hat, hat sie euch erzählt.
Aber das hat die überhaupt nicht gestört. Also ich glaube, Thomas hat sich gesagt, wenn die sich das zutraut, dann traue ich ihr das jetzt auch erstmal zu. Also wir wollten so ein neuer Spiegel sein am liebsten. Oder ja, sie wollten also ein richtig seriöses Nachrichtenportal sein.
Und ganz am Anfang dieser Folge, da habe ich ja auch gesagt, Unistar und Thomas Wagner, die sind sozusagen untrennbar miteinander verbunden. Und es gab auch diesen einen Ton, den wir gehört haben, da wurde er als eine Art Genie beschrieben. Heißt, Unistar ist eigentlich nur Thomas Wagner als Führungsperson, besteht nur aus ihm, weil man stellt sich Startups ja eigentlich so mit flachen Hierarchien vor und alles ganz locker und alle sind auf Augenhöhe. Oder wie war das?
Also auf dem Papier war er ja nicht der alleinige Gründer und er war auch nicht der alleinige Gesellschafter. Da gab es mehrere. Es war eine ganze Gruppe von Führungspersönlichkeiten und Gesellschaften. De facto, von dem, was uns all die ehemaligen Mitarbeitenden erzählt haben, war es aber so, dass er ganz viel selbst gemacht hat, sich auf den Tisch gezogen hat. Er war für alles und alle der Ansprechpartner und er war letztendlich im Hintergrund der, der die Zügel in der Hand hielt und der gesagt hat, wo es lang ging. Da war auch ordentlich Druck drauf. Also so wie es uns die, die ihn kannten, auch aus der Firma und in der Zusammenarbeit beschrieben haben, war es so, dass wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann musste das auch so passieren. Da gab es auch nicht viel Raum für Widerspruch oder um das Ganze in Frage zu stellen. Das musste so gemacht werden, wie er das wollte. Seine Mitarbeiter, die sollten Mittel und Wege finden, seine Pläne umzusetzen. So geht es übrigens auch aus internen E-Mails hervor, die wir einsehen konnten. Leute haben auch berichtet, dass er mit Kritik an seinen Plänen nicht gut umgehen konnte. Dass er das auch nicht zugelassen hat, dass er dann auch mal laut werden konnte, beziehungsweise Leute einfach auch komplett ignoriert hat ab einem gewissen Punkt. Katrin Wöhler hat Thomas Wagner ganz klar als Chef gesehen, obwohl es ja noch andere Manager gab, aber sie hat uns auch gesagt, bei ihm liefen alle Fäden zusammen und er war für sie auch der einzige Ansprechpartner.
Das war ein Mensch, der unglaublich schnell denken konnte. Also im Gespräch Ideen entwickeln konnte, im Gespräch Lösungen, mehrere Lösungen aufzeigen konnte. Also das hat mich immer sehr fasziniert und auch ein bisschen geängstigt.
Und nach außen hin hat sich das Unternehmen ja auch richtig cool präsentiert, ne? Also Michael Ballack, der war Werbegesicht für abindenurlaub.de. Lustigerweise noch eine Anekdote, als ich meinen Freundinnen und Freunden erzählt habe, dass ich, woran ich jetzt arbeite, meine nächste Folge sein wird, kam bei allen sofort der Jingle wieder in den Kopf und die haben den sofort singen können. Das war richtig krass. Das hat sich so eingebrannt. Rainer Kallmund war für flüge.de auch Werbefigur und mit ihm habt ihr auch für euren Podcast sprechen können über diese Zeit. Also das läuft richtig gut bei Unistar mit diesen Methoden. Verstehe ich richtig?
Das läuft total gut und das zeigen sie ab einem gewissen Punkt auch nach außen. Wir haben den früheren Pressesprecher von Unistar und persönlichen Freund von Thomas Wagner getroffen, Dr. Konstantin Korosidis. Der hat mit uns so einen Stadtspaziergang durch Leipzig gemacht und er hat uns gezeigt, wo die ehemaligen Unistar-Büros waren. Wir sind da wirklich so lang gelaufen. Sie hatten die besten und schicksten Büros in der Innenstadt, im Barfußgässchen. Die Leipziger werden es kennen. Und er hat da während dieses Stadtspaziergangs ganz selbstbewusst gesagt, wir waren die Besten. Ja, wir waren wie Michael Schumacher, ich zitiere ihn hier, immer vorne und die Deppen waren immer hinter uns. Ja, also sehr selbstbewusstes Auftreten von Unistar damals schon und rückblickend auch heute noch. Ganz interessante Anekdote, auch weil du das gerade gesagt hast, mit den Werbetestimonials und den Werbemaßnahmen. Unistar hat einen Skihersteller gekauft, damit sie das Werbeverbot im Profisport umgehen können. Nur um flüge.de auf die Skier der Skispringer drucken zu können, da dürfen ja sonst nur die Herstellernamen draufstehen. Und weil die Webseite eben so einen einprägsamen Namen hatte, hat das auch zur Bekanntheit beigetragen. Also das muss man sich wirklich mal überlegen, die kaufen den ganzen Skihersteller, um den Schriftzug flüge.de auf diese Skier zu drucken. Da habe ich wirklich gedacht, die haben schon verstanden, wie das funktioniert mit Marketing.
Ja, schon sehr clever.
Und gleichzeitig, so streng und zielstrebig Thomas Wagner war, die Wegbegleiter haben ihn immer als ganz locker, lässig, sehr, sehr echt und sehr unprätentiös beschrieben. Er hat offenbar, so wurde es uns erzählt, noch ganz lange in einer WG gewohnt, obwohl er eigentlich schon genug Kohle hatte, um sich wahrscheinlich ein schönes, großes Penthouse zu leisten. Er ist bis zum Schluss in der Mensa oder in der Rathauskantine günstig essen gegangen, obwohl er sich wahrscheinlich jeden Tag irgendwie Austern hätte leisten können. Er hat nie Anzüge getragen, sondern kam immer so in Jeans und Kapuzenpulli mit so einem Rucksack. Er ist nie auf Branchentreffen gegangen oder hat so Smalltalk in irgendwelchen Wirtschafts- und Politiknetzwerken gehalten. Also uns wurde immer erzählt, dass er einerseits Teil der Elite war, sie aber auch gleichzeitig abgelehnt hat. Er wollte nicht Teil davon sein. Das Einzige, was er sich wohl geleistet hat, war so ein geleaster Porsche Boxster.
Aber diese Verbissenheit Wagners, da so um jeden Preis immer ganz vorne mit dabei zu sein, das führt auch schon bald zu ersten Zweifeln bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und noch dazu steht dieses Unternehmen auch von außen unter Beobachtung. Sophia, 2002 wurde Unistar gegründet und danach ging es mehr oder weniger immer bergauf. Allerdings, wir haben es gerade schon angedeutet, gibt es nach einer gewissen Zeit so die ersten Stimmen im Unternehmen, die sagen, so ganz wohl fühle ich mich hier irgendwie nicht mehr. Wann fängt das so an? Wer fühlt sich da unwohl und aus welchen Gründen?
Unter anderem erzählt hat uns das ja Katrin Wöhler, die damals die Chefredakteurin und die Kanalmanagerin von eben dem Nachrichtenkanal news.de wurde. Und sie ist ja angetreten anfangs, sie kam frisch von der Uni, sie war eine junge Absolventin der Journalistik. Sie wollte großen Journalismus machen. Also sie hat gesagt, wir wollten das neue spiegel.de sein. Wir wollten seriöse Reportagen machen, bundesweit erfolgreich sein. Sie fühlt sich aber mit der Zeit, sie macht das mehrere Jahre bei news.de, und so gerade zum Ende hin fühlt sie sich unwohl. Weil das Problem war, news.de war nicht profitabel. Die haben guten Content gemacht, aber es hat kein Geld eingebracht. Sie hat gesagt, darauf hat sie nie geachtet. Das hat sie auch nicht als ihre Aufgabe verstanden. Sie hat sich auf die journalistischen Inhalte konzentriert, kann man ja auch nachvollziehen. Wagner natürlich wollte aber mit der Seite Geld verdienen. Er war Geschäftsmann. Und er hat die Seite dann immer weiter in Richtung Boulevard und Clickbaiting ausgerichtet. Also was die thematische Ausrichtung anging. Die Nutzer sollten durch reißerische Überschriften zum Draufklicken verleitet werden. Durch größere Seitenaufrufe, ja, gab es mehr Werbeeinnahmen, denn auf den Seiten war Werbung geschaltet. Der Inhalt selbst war dann gar nicht mehr so brisant, wie aus der Überschrift angedeutet. Und Katrin Wöhler hat damit immer mehr gefremdelt und hat uns erzählt, diese Inhalte, die konnte sie dann nicht mehr mit ihrem Verständnis von Journalismus vereinbaren.
Und sie hat euch auch erzählt, dass sie auch durchaus Kritik an dieser Art und Weise geäußert hat. Das hat aber nicht so richtig gefruchtet oder geholfen.
Es war dann nur traurig, muss ich sagen, dass eben, also ich habe nie mehr gesagt, dass ich für News.de gearbeitet habe. Weil ich dachte, wenn die Leute das jetzt online aufrufen, ich möchte mit diesem Portal nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Das ist also nicht das, was ich aufgebaut habe, wo ich unglaublich stolz drauf war, wo ich mich gefreut habe, dass ich so ein tolles Team hatte. Und das war dann alles nicht mehr da. Also wenn Thomas irgendwas wollte, dann konnte man da eigentlich nicht mehr besonders viel dagegen vorbringen. Erstmal war der echt schlau, der Typ, und konnte es gut wegdiskutieren. Und dann war der immer in dem Modus, lass es uns doch mal probieren.
Und das heißt, sie entscheidet sich dann, News.de zu verlassen?
Ja, schweren Herzens. Ne? Also sie hat uns ja gesagt, sie war so stolz darauf, was sie da gemacht hat. Aber es ging dann eben nicht mehr. Sie geht 2011. Interessanterweise geht sie genau kurz bevor es anfängt, richtig zu bröckeln, auch nach außen.
Das heißt, nochmal kurz rekapituliert, 2007 wurde News.de gegründet und ja, schon ein paar Jahre später, 2011, sagst du, verlässt sie dann das Unternehmen.
Genau.
Und auch von außen gerät Younes da unter Druck, beziehungsweise wird sehr genau beobachtet, wie dieses Unternehmen genau sein Geld verdient. Und was die Tourismusbranche betrifft, da war das nicht ganz so konform mit den Regeln. Das habt ihr rausgefunden.
Ja, das war total interessant, denn das war auch wieder so ein Beleg für unseren Eindruck, dass Thomas Wagner nie irgendwo richtig dazugehören wollte und immer sein eigenes Ding machen wollte. Wir haben mit der damaligen Mitchefin des Verbandes Internetreisevertrieb gesprochen. Das war so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Internetreisebuchungsunternehmen. Man muss sagen, Younes damit ab in den Urlaub.de, die waren ja nicht die Ersten. Die waren sehr früh mit dabei, aber sie waren nicht die Ersten. Es gab schon Sachen wie Expedia oder Opodo. Und diese großen Player haben sich zu so einem Verband zusammengeschlossen, um Lobbyarbeit für Tourismus im Netz zu machen. 2004 hat sich dieser Verband gegründet. Der Verband hat dann auch so gewisse verbindliche Rahmenbedingungen geschaffen, um einfach nach außen hin seriös sozusagen auch Lobbyarbeit für eben diese neuen Webseiten zu machen. Also sprich Preistransparenz. Alle, die Teil des Verbandes waren, die mussten sich TÜV zertifizieren lassen, sollten sicherstellen, dass die Daten der Kundinnen und Kunden sicher sind, dass wenn Kunden online buchen, dass sie beim Preis nicht über den Tisch gezogen werden. Und natürlich hat dieser Verband Thomas Wagner auch sehr genau beobachtet und Younes da und seine Reisewebseiten. Sie haben ihn auch immer wieder eingeladen und haben gesagt, hey, du bist doch Teil dieser Branche und dieses Bereiches, willst du nicht Teil unseres Verbandes werden? Wagner hat immer gesagt, nö, wir machen das auf meine Art, wir machen bei euch nicht mit.
Ist jetzt nicht gerade so im Sinne des Verbrauchers, so wie sich das anhört. Das war jetzt aber auch nicht der einzige Punkt zum Naserümpfen.
Ja, also Younes da hat auch ziemlich früh verstanden, wie man bei Google möglichst weit oben in den Suchergebnissen erscheint. Das ist ja erstmal okay. Das war damals auch so die Zeit, als es losging, dass man bei Google sogenannte AdWords oder Keywords kaufen konnte. Ganz knapp heruntergebrochen heißt das, ich gebe Google damals Geld, damit ich, wenn jemand auf Google nach bestimmten Wörtern sucht, zum Beispiel Urlaub Teneriffa, dass meine Webseiten dann ganz weit oben erscheinen. Und du weißt ja, wie es ist, ne? Auf so einer Google-Ergebnisseite, ich gucke vielleicht auf der ersten Seite, gucke ich maximal noch auf der zweiten Seite, aber weiter blättert man normalerweise ja nicht. Younes da möchte natürlich, dass seine ganzen Webseiten ganz weit oben bei den Google-Ergebnissen erscheinen. Und da muss man auch sagen, das hat Younes da wirklich vielleicht ein bisschen früher verstanden als die anderen großen Player des Reisebuchens, sich Google zu einem starken Partner zu machen, mit dem sie sichergestellt haben, wir erscheinen immer auf den obersten Plätzen der Suchergebnisse. Dadurch landen Leute auf unseren Vergleichs- und Buchungsseiten und damit fließt das Geld, dann wir streichen die Provision ein. Da waren sie echt schnell und gut, muss man wirklich sagen.
Also immer vorne dran, wie
absolut.
Dr. Korosidis das auch schon gesagt hatte. Das heißt, dieses Begriffe kaufen, das ist doch aber ja eigentlich üblich, so wie es sich gerade angehört hat.
Das war total üblich und es war ja auch ein normales System, das Google dann damals angefangen hat anzubieten. Es gab nur ein Problem. Unistar hat das nicht mit einem Unistar-Account gemacht, wie es die Google-Richtlinien eigentlich vorgesehen haben, sondern die haben ganz, ganz viele Accounts angelegt und über diese verschiedenen Accounts diese Keywords gekauft bei Google. Google ist das allerdings irgendwann aufgefallen. Einer der Interviewpartner hat uns gesagt, Unistar hatte da tausende Accounts, mit denen sie Google-Keywords gekauft haben.
Ja. Und ja, also wie du schon sagst, das steht ja so nicht in den Richtlinien. Das heißt, es war eigentlich verboten.
Das war tatsächlich verboten. Was heißt verboten? Es war nicht gesetzlich verboten, aber es hat gegen Googles Nutzungsbedingungen verstoßen. Und da hat Google sehr empfindlich reagiert, hat Unistar dann auch einen bösen Brief geschickt. Das war übrigens nicht der einzige Verstoß gegen die Google-Richtlinien. Die haben noch was anderes gemacht, nämlich zwischen der Google-Werbeanzeige und der eigentlichen Unistar-Seite, auf der ich dann lande, wenn ich da draufklicke, haben sie noch so Werbeseiten, extra Werbeseiten mit ganz viel Pop-up-Werbung geschaltet und daran auch nochmal Geld verdient. Auch das ist eigentlich laut Google-Richtlinien verboten gewesen. Und das hat nichts mit Google zu tun, aber ich würde sagen, mindestens fragwürdig gegenüber dem Rest der Branche. Sie haben teilweise in ihren Anzeigen so getan, als wären sie ein anderer Reiseveranstalter, beziehungsweise haben mit den Namen anderer Reiseveranstalter bekannter geworben. Ein Beispiel: Sie haben sich in der Anzeige als TUI ausgegeben und 50% Rabatt gesprochen. Das stimmte aber nicht, denn wenn ich da drauf geklickt habe, landete ich gar nicht auf einer TUI-Seite, sondern auf einer Unistar-Seite. Und das ist dann letztendlich auch eine Markenrechtsverletzung gewesen. Und das haben sie auch mit anderen Marken gemacht.
Das klingt für mich ehrlicherweise ganz schön frech, diese Art und Weise.
War es auch, aber es war ja möglich. Sie haben es ausgereizt. Also das war total Teil des Playbooks von Unistar. Und einer unserer Gesprächspartner hat auch gesagt, naja, wir haben uns keinen Kopf gemacht, ganz ehrlich. Wir waren jung, das Geld kam rein, wir sind auf dieser Erfolgswelle geschwommen und wir haben es so lange gemacht, wie es funktioniert hat. Aber ja, 2011, ich habe es gerade schon gesagt, hat sich das geändert. Das war eben so der Kipppunkt. Unistar bekommt einen Brief aus der Google-Firmenzentrale, wo drin steht, also wenn ihr nicht damit aufhört, unter anderem mit diesen vielen Unistar-Konten, dann machen wir euch alle Konten dicht. Und da muss man schon sagen, das wäre schon so ein bisschen auch der Todesstoß für Unistar gewesen, ehrlicherweise. Sie fügen sich dem schließlich und erschließen all diese vielen Konten. Aber ich glaube, sie haben es ein bisschen zähneknirschend gemacht. Aber bis dahin hat es funktioniert.
Ja, also tatsächlich der Grund, dass sie besser waren als alle anderen, war einfach, dass sie nicht ganz fair gespielt haben.
Ja, eine unserer Interviewpartnerinnen, eine Expertin aus der Reisebranche und der Touristik, hat gesagt, die waren so ein bisschen wie ein Teenager, der seine Grenzen austestet. Und das war nicht irgendwie ganz gut zusammengefasst.
Ja, schön gesagt. Ja, und wenn ich mir diese Unistar Chronik so anschaue, dann war 2011 auch so ein Jahr, wo es echt ganz schön gerappelt hat. So. Also, weil Unistar nicht nur den Internetriesen Google verärgert, auch in Deutschland werden jetzt langsam so Gerichte aufmerksam gegen diese Methoden, die die da anwenden. Was genau passiert da? Was wird da verhandelt?
Ja, ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht, weil ich das auch ganz interessant fand. Also unter anderem wurde die Plattform Flüge.de per Gerichtsurteil dazu verpflichtet, den Buchungspreis von Anfang an anzugeben. Denn was sie bis dato gemacht hatten, war, dass sie weitere Kosten während des Buchens hinzugefügt haben. Das ist natürlich nicht so schön für mich als Kundin, wenn ich nicht von Anfang an sehe, was ich am Ende bezahle. Dem hat zum Beispiel ein Gericht einen Riegel vorgeschoben. Weiteres Beispiel. Die hatten so ein Gütesiegel auf einer ihrer Reisewebseiten, das hieß geprüfte Gästemeinung. Auch da hat ein Gericht entschieden, dieses Gütesiegel suggeriert hier eine tatsächlich geprüfte Gästemeinung. Es war aber gar nicht so, es war ein ausgedachtes Siegel. Und da auch hat ein Gericht gesagt, dieses Gütesiegel ist irreführend, dürft ihr nicht mehr verwenden. Da hatte übrigens ein Mitbewerber gegen geklagt. Und auch da hat ein Gericht gesagt, also es geht so nicht, ihr könnt euch hier nicht Gütesiegel ausdenken.
Also Grenzen austesten tatsächlich und da war dann einfach das so bis hierhin und nicht weiter. Ja, aber auch intern läuft es nicht ganz so rund. Das hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Katrin Wöhler hatten wir gehört. Ihr habt auch mit Michael Hummel sprechen können. Er war früher auch bei Unistar als Justiziar. Ganz kurz, was macht man da so als Justiziar bei Unistar?
Er hat Unistar juristisch vertreten. Also er kam 2010 ins Unternehmen und seine ganz klare Aufgabe bei Unistar war, das Unternehmen gegen Abmahnungen und Klagen zu verteidigen. Und er sagte zu uns zu dem Zeitpunkt, wo er kam, gab es derer sehr viele. Also er hatte immer gut zu tun. Es war auch ein großes Team an Anwälten, das sie da hatten bei Unistar. Interessant fand ich, dass er gesagt hat, ja, auch wenn es jetzt erstmal nach einer nicht so schönen Aufgabe klang, war das sein Traumjob. dort zu arbeiten, weil er sagte, vorher war er in so einer steifen Kanzlei, wo man jeden Tag mit Anzug und Krawatte kommen musste. Und da kam er zu Unistar und dieses Start-upige, so alle in Shorts im Sommer mit Flipflops, mit Kapuzenpulli, alle jung, alle irgendwie Bock und gute Laune. Er meinte, er fand das toll und das war ganz anders als alles, was er vorher als Anwalt kannte.
Und Michael Hummel stellt jetzt also nach kurzer Zeit im Unternehmen fest, da gibt es tatsächlich große interne Probleme.
Es gab bereits am Anfang, nach einem Jahr vielleicht, also 2011, gab es so eine Phase, wo dort ein Teil des Managements rebelliert hat gegen Thomas Wagner. Da gab es massive Auseinandersetzungen, auch um die Richtung des Unternehmens. Also wie man wirbt, ob man eben so drastisch rechtsverletzend wirbt, wie man sich gegenüber anderen Wettbewerbern verhält. Bisher war das Unternehmen nur in den Medien als das tolle Start-up wahrgenommen worden. Und ab dem Moment gab es dann den ersten negativen Zeitungsartikel, den ich dann auch meinen Eltern erklären musste. Und das war schon eine Veränderung.
Also ich fasse noch mal kurz zusammen. 2011 gibt es einmal Ärger mit Google, weil Unistar gegen Nutzungsrichtlinien bei der Werbung verstößt. Es gibt Gerichtsurteile, die besagen, dass Unistar für Preistransparenz sorgen muss und nicht mit falschen Gütesiegeln werben darf. Und dann gibt es auch noch drei Manager, die, naja, in Anführungsstrichen gegangen werden und einen nicht so positiven Artikel in der Presse. Und das ist jetzt aber alles nur der Anfang, weil sich die Lage tatsächlich weiter verschlechtert.
Ja, ich würde sagen, diese negative Berichterstattung der Presse ist so die nächste Eskalationsstufe im Bröckeln dieses Unternehmens. Also im Juni 2012 kommt so ein großer Artikel der Computerbild. Der wurde überschrieben mit das Abzock-Imperium. Und auf diversen Seiten arbeitet die Computerbild darin auf, wo Unistar überall Abzocke betreiben würde. Mit Markenrechtsverletzungen, Rabatten, die vorgegaukelt würden, die es gar nicht gibt, mit Abo-Fallen, mit illegalen Servicepauschalen, mit Fake-Nachrichten auf ihrer Partnersuche-Webseite, um die User bei der Stange zu halten und so weiter. Dieser Artikel, also wirklich so ein komplettes Dossier der Verfehlungen von Unistar an seinen Plattformen. Und der schlägt damals wirklich, wirklich große Wellen und beschädigt natürlich auch den Ruf von Unistar an seinen Seiten nach außen.
Und intern kommt das ja wahrscheinlich dann auch nicht so gut an.
Natürlich nicht. Die Stimmung verändert sich da auch. Also Michael Hummel hat beobachtet, dass Thomas Wagner plötzlich nicht mehr so locker ist, wie er bis zu dem Zeitpunkt war. Er wollte sich um jeden Preis durchsetzen, hat auch auf Kritik nicht mehr reagiert. Er hat das dann immer in seine Rechtsabteilung gegeben, hat gesagt, geht dagegen vor. Und Michael Hummel und weitere, die gehen natürlich auch gegen den Artikel der Computerbild vor. Michael Hummel hat uns übrigens auch erzählt, dass sie massiv und systematisch gegen negative Presseberichterstattung vorgegangen sind. Tatsächlich hält dieser Computerbild-Artikel nach pressrechtlichen Standards aber stand. Das heißt, die Computerbild kann tatsächlich gut belegen, was sie da an Vorwürfen schreiben. Aber Hummel hat uns erzählt, das war so eine Wir-gegen-alle-Mentalität im Unternehmen. Man hatte ja auch das Geld, man konnte sich diese vielen Anwälte leisten und man konnte da, so gut es geht, eben auch gegen diese Presse vorgehen. Es werden danach noch weitere kritische Artikel über Unistar veröffentlicht. Die Wirtschaftswoche hat tatsächlich zum Beispiel auch was geschrieben. Auch gegen die gehen die Unistar-Juristen vor. Ja, plus die sozusagen üblichen anderen Klagen und Abmahnungen, die ja auch noch zu bearbeiten sind. Also die Anwälte hatten immer gut zu tun.
In der Unistar-Rechtsabteilung arbeiteten ursprünglich, als ich kam, ich glaube, 5 oder 6 Kollegen und das wurden immer mehr im Laufe der Zeit. Zum Schluss waren wir, glaube ich, 12 oder 13 und das war für so eine Abteilung eines Unternehmens dieser Größe extrem groß. Ein Kollege sagte immer, wir haben eine Rechtsabteilung wie ein DAX-Unternehmen. Es lag aber einfach daran, dass das Unternehmen so massenhaft und schwer Rechtsverletzungen begangen hat, dass diese Anzahl von Juristen auch notwendig war, um das alles zu managen.
Das sagt Michael Hummel, früher Justiziar bei Unistar. Das heißt, nach 10 Jahren, die Unistar zu dieser Zeit existiert, da ist aus diesem Hoffnungsträger aus dem Osten ja zumindest mal ein Sorgenkind geworden. Und nicht nur Medien oder Mitbewerbern in der Touri-Branche sind diese fragwürdigen Methoden inzwischen aufgefallen, sondern auch den Behörden.
Das weiß ich noch wie heute, das war der 11. Dezember. Und das war ein ganz normaler Tag. Ich war relativ früh auf Arbeit und war aber einer der Ersten in der Rechtsabteilung. Und es war so, glaube ich, gegen 8 vielleicht. Ich saß ganz normal in meinem Computer, las meine E-Mails plötzlich flog die Tür auf und es kam ein Mann in Lederjacke rein, zeigte seinen Ausweis hoch und sagte, Steuerfahndung, das ist eine Durchsuchung, niemand fasst seinen Computer an oder telefoniert.
Das ist der 11. Dezember 2012, von dem Michael Hummel hier spricht. Also alle vorweihnachtliche Stimmung, die vielleicht bis dahin im Betrieb geherrscht hat, die dürfte jetzt dahin gewesen sein.
Das war erstmal irgendwie total überraschend und ich habe das erstmal gar nicht so richtig realisiert, was das jetzt ist. Aber da rückten natürlich dann nach und nach immer mehr Beamte ein in die Rechtsabteilung und fingen dort an, alles umzudrehen, einschließlich der Papierkörbe. Also es wurden auch die Papierkörbe wurde gesichtet, was wir sozusagen an Ausdrucken weggeworfen hatten und selbst Inhalte von Papierkörben wurden mitgenommen.
Also Sophia, da stehen auf einmal die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und die Steuerfahndung da im Junisterbüro. Ja. Und er beschreibt das hier noch so relativ locker, ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen jetzt. Aber ich glaube, damals in dem Moment, da kriegt man doch echt Angst als Mitarbeiter.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich nachvollziehen.
Wer hat denn diese Leute da auf den Plan gerufen? Wie kommt das zustande?
Interessanterweise war das ein anonymer Hinweis im August 2012 an die Ermittlungsbehörden. Und dieser Hinweis, der behauptete und konnte sehr glaubhaft begründen, dass Junister hier eine beziehungsweise mehrere Straftaten begehen könnte. Spannend fand ich, wir haben das natürlich auch versucht herauszubekommen, sind aber nicht weitergekommen. Es ist bis heute nicht bekannt, wer diesen Hinweis gegeben hat. Aber das alles hat aus Ermittlersicht diese ganze Ermittlung ins Rollen gebracht. Der Einsatz, also die Durchsuchung beziehungsweise die Razzia war nicht nur in Leipzig, war auch in anderen Orten. Junister hatte ja auch Zweigstellen in Dresden, in Hamburg, in Stralsund. Insgesamt 20 Objekte wurden durchsucht und da wurde wirklich einmal alles auf links gedreht. E-Mails wurden durchgeschaut, die interne Kommunikation eingesehen, die Buchhaltung, sogar die Inhalte der Papierkörbe wurden mitgenommen. Und es war schon so, dass Junister inzwischen ein großes Geflecht an Tochterfirmen hatte. Es war in der Zwischenzeit auch zu einer Holding geworden. Und daher dieses große Einsatzteam und dieser große Durchsuchungseinsatz.
Wie reagieren denn jetzt Thomas Wagner und die Junister-Mitarbeitenden auf diese Aktion?
Naja, Thomas Wagner kann nicht viel machen, denn der und zwei weitere Manager werden festgenommen in diesem Zusammenhang. Darunter Daniel Kirchhoff, der war der Finanzchef und Mitgründer der Junister GmbH, werden alle festgenommen, kommen in Untersuchungshaft, kurz vor Weihnachten wohlgemerkt. Der Vorwurf damals Steuerhinterziehung und unerlaubtes Betreiben einer Versicherung bzw. von Versicherungsgeschäften. Sie kommen allerdings auf Kaution wenige Tage später wieder raus, muss man auch dazu sagen.
Und auf diese Vorwürfe wollen wir jetzt aber nochmal genauer eingehen. Ihr habt mit Dr. Dirk Reuter gesprochen. Heute ist er im Bundesjustizministerium in Berlin und damals einer von zwei Dresdner Generalstaatsanwälten, die mit diesem Fall betraut waren. Und er hat euch im Interview erzählt, was genau eben diese Vorwürfe gegen Junister waren.
In der Anzeige stand, dass dort ein unerlaubtes Versicherungsgeschäft betrieben wird durch Junister, dass dort Versicherungssteuer hinterzogen wird, weil dort in einem bestimmten Produkt, was Junister verkauft, ein Risiko übernommen wird, was dann als Versicherung zu werden.
Das ist also ein Vorwurf von mehreren. Wir bleiben kurz bei diesem, bevor wir auf die anderen eingehen. Hinterziehung von Versicherungssteuer. Weil Junister also, so hört es sich ja an, selbst als Versicherer tätig war und aber gar nicht sein durfte. Verstehe ich das richtig?
Also eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss, ist, Junister hat sich immer als Vermittler gegeben und verstanden. Und das waren sie auch. Also vereinfacht gesagt, Junister hat auf seinen Plattformen interessierte Käufer mit verschiedenen Verkäufern, also den Airlines beispielsweise, zusammengebracht oder den Hotelbetreibern. Und dafür, dass Junister diese Plattform angeboten hat, hat das Unternehmen Provisionen bekommen, wenn die Vermittlung erfolgreich war. Die haben aber selbst keine Flüge oder keine Hotelzimmer verkauft. Und das ist wichtig, denn im Fall eines Schadens, zum Beispiel der Flug fällt aus, das Hotel ist nicht zumutbar, haftet der Reiseveranstalter als Verkäufer des Fluges bzw. des Hotelaufenthaltes und eben nicht Junister als Vermittler. Der Vorwurf der Ermittler war, dass es bei zwei Produkten doch so war, dass Junister als Verkäufer selbst agiert hat bzw. so eine Art Versicherungsschutz ja eingebaut hat in seine Webseiten. Das erste war der sogenannte Stornoschutz. Das heißt, der Kunde hat einen Zusatzbeitrag dafür bezahlt, der garantieren sollte, wenn mein Flug storniert wird, dann zahlt Junister die Erstattung. Das zweite war das sogenannte Flexifly. Das war so ein Zusatzprodukt. Das hat Junister verpflichtet, mögliche Umbuchungskosten zu übernehmen. Und das sind im Prinzip, wenn man es genau nimmt, ja schon Versicherungen.
Und das geht eben nicht so einfach ohne Genehmigung. Das hat euch Dirk Reuter erklärt.
Der Hintergrund ist ganz einfach. Eine Versicherung in Deutschland muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um in dieses Risiko gehen zu können. Der Kunde weiß sonst nicht, ob er sich darauf verlassen kann, dass dieses Risiko dann eben auch übernommen wird und dass das Geld gezahlt wird. Und deswegen gibt es die BaFin, die überwacht das.
Und die BaFin ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Bei der müssen sich kurz gesagt die Versicherungsgeber anmelden und die BaFin überwacht dann die Versicherer, ob sie die vereinbarten Leistungen auch erbringen können. Also die BaFin, kurz gesagt, schützt die Verbraucherinnen und Verbraucher.
Wenn man das nicht macht, dass man zur BaFin geht und das anmeldet, dann macht man sich strafbar. Wenn ich nicht angemeldete Versicherung bin, zahle ich dann auch keine Versicherungssteuer.
Das heißt, wie viel Geld ist hier flöten gegangen, salopp gefragt?
Ja, laut Generalstaatsanwaltschaft ging es um mehr als 1 Million Euro Steuern, die hinterzogen wurden. Es gibt aber noch mehr Vorwürfe. Ich finde, über einen müssen wir unbedingt noch sprechen. Nämlich das sogenannte Runterbuchen. Darauf stoßen die Ermittler damals erst beim Sichten der Unterlagen und bei den Ermittlungen.
Sie müssen sich vorstellen, ein Kunde bucht einen Flug für 250 Euro nach Mallorca. Das läuft aber so rechtlich, dass er Unistar beauftragt, diesen Flug bei der Fluggesellschaft zu buchen. Hier hat dann aber Unistar nicht sofort diesen Flug dann gebucht bei der Fluggesellschaft, sondern hat versucht, ihn günstiger zu bekommen. Also in dem Beispiel nicht für 250, sondern für 180. Unistar hat dann den Kunden aber nicht informiert darüber, dass es ein Angebot für 180 Euro gibt, sondern hat dem Kunden weiter vorgegaukelt, dass die Fluggesellschaft den Kunden für 250 Euro transportieren würde. Andersrum bei der Fluggesellschaft, dort hat man so getan, als wenn der Kunde bereit ist, 180 Euro zu zahlen und hat verschwiegen, dass der Kunde 250 bezahlt. Und das war möglich, weil in diesen Fällen die Rechnung, die Zahlung über Unistar lief. Und dann hat man sich das Geld einfach abgezwickt. Es muss doch klar sein, dass das eine Straftat ist. Da brauche ich keine komplexen Vorgänge haben. Ja, das liegt doch auf der Hand, dass ich das nicht machen kann. Ich lüge in beide Richtungen und ich behalte einen Teil des Geldes.
Und ich sitze hier und schüttel den Kopf über diese Methoden. Und das, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, dieser Google-Werbebetrug und diese Markenrechtsverletzungen, spielt das hier auch eine Rolle?
Nee, das hat in diesen Ermittlungen keine Rolle gespielt. Aber es gab noch weitere Vorwürfe. Es war eine ganz lange Liste auf Seiten der Ermittler zum Beispiel. Es gab einen Korruptionsverdacht. Es gab einen Verdacht auf Vorenthalten von Arbeitsentgelt. Also Löhne seien nicht gezahlt worden. Es gab einen Untreueverdacht und so weiter. Und das ist nur eine Auswahl der Liste.
Also tatsächlich ganz schön viel zu tun, was die Ermittler da vor sich haben und was sie da wahrscheinlich auch alles durchforsten müssen. Du hattest schon gesagt, das ist eine größere Truppe, die da bei Unistar unterwegs ist und Unterlagen mitnimmt. Was kannst du sagen, wie gehen die im Detail vor?
Naja, sie sichten das Ganze erstmal, alles, was sie eingesammelt haben. Also sowohl Papierunterlagen als auch das alles, was in der IT von Unistar steckte, die ganzen Mailverläufe, die interne Kommunikation und so weiter. Wie groß die Menge der Daten und der Unterlagen war, ist nicht klar. Man kann aber sagen, und das ist definitiv so, diese Ermittlungen ziehen sich über Jahre. Was vermutlich den Grund hatte, dass sie einfach sehr, sehr umfangreich und sehr unübersichtlich waren. Die Ermittler erhalten auch Einblick in die E-Mails, ich habe es ja eben gesagt, von Unistar. Auch die E-Mails zwischen Thomas Wagner und seinen Teams. Und da fällt ihnen auf, wie rau der Ton ist, den Wagner da mitunter an den Tag legt.
Was heißt das im Detail?
Naja, er schlägt beispielsweise vor, man solle doch gegenüber den Kunden verwirrende Bezeichnungen auf den Webseiten formulieren und sie über mehrere Schritte bis zum Endpreis locken. Und gegenüber seinen Mitarbeitenden macht er sehr viel Druck. Er macht Druck, Deadlines zu halten. Er macht schwere Vorwürfe, es würde schlampig gearbeitet werden. Er droht seinen Leuten zum Teil. Also da steht in den Mails zum Beispiel sowas wie, du wirst beobachtet und wenn dir das nicht passt, dann steht dir der Weg frei zu gehen. Er sagt seinen Leuten auch sowas wie, ihr habt von Internetbusiness überhaupt nichts verstanden. Also der Ton wird da wirklich harsch. Die Dezember-Durchsuchung bei Unistar, die war übrigens nicht die einzige. Es gab noch 3 weitere, die sich so über mehrere Jahre verteilt haben. Und mit an Bord ist auch die Ines, die man vielleicht kennen könnte, wenn man unsere Serie über Kino.to schon gehört hat.
Also Ines ist keine Frau, sondern wer oder was ist das genau?
Die Ines ist eine Abkürzung für die Integrierte Ermittlungseinheit Sachsen. Also die ist integriert ins Landeskriminalamt Sachsen, gibt es seit 2004. Ursprünglich zur Bekämpfung von Korruptionsdelikten, wurde dann immer weiter erweitert, inzwischen auf 3 Bereiche. Besondere Verfahren, Cybercrime bzw. Computerbetrug und Extremismus. Extremismus. Und die Ines ist damals auch beteiligt an den Ermittlungen gegenüber Younister.
Und wir haben jetzt gehört, es gab mehrere Razzien über mehrere Jahre verteilt. Gehen wir mal zurück zu der allerersten im Dezember 2012. Wie geht's danach konkret weiter bei Younister?
Ja, es geht dann schon Schlag auf Schlag. Im Januar 2013 gibt es dann die nächste Durchsuchung. Das heißt, die Ermittlungen laufen konstant weiter in verschiedene Richtungen. Es werden neue Erkenntnisse gesammelt. Und gleichzeitig nimmt die Reputation von Younister Schaden. Denn natürlich spricht sich so eine Ermittlung, so eine Razzia rum. Also es ist zwangsläufig, landet das in der Öffentlichkeit. Und nicht nur in der Öffentlichkeit im Sinne von Kunden, auch das Vertrauen von den Geld- und von den Kreditgebern geht natürlich verloren, wenn ich merke, okay, meine Partner oder die, denen ich hier Geld im Rahmen von Krediten gebe, gegen die wird plötzlich ermittelt. Das heißt, das Unternehmen gerät in so eine finanzielle Schieflage, kann man sich ja vorstellen. 2013 zum Beispiel kann Younister einen Kredit von mehreren Millionen Euro nicht mehr fristgerecht zurückzahlen. Also da macht sich das dann schon bemerkbar.
Was ich ehrlicherweise nicht so richtig verstehe, wie kann das denn überhaupt so weit kommen, dass gegen Younister ermittelt wird? Also weil wir haben ja Michael Hummel gehört, diesen früheren Justiziar. Und der hat gesagt, Younister hat bis zu 12 Anwälte beschäftigt, wenn ich dich richtig erinnere. Da muss doch auch jemand mal gesagt haben, du hör mal, Thomas, das ist hier alles nicht ganz legal, was wir machen. Und da könnten wir echt richtig dolle Probleme bekommen. Wieso passiert das dann trotzdem? Also sehenden Auges ja wahrscheinlich.
Das ist ganz oft passiert, dass er aus seinem Team Warnung bekommen hat. Aber Thomas Wagner hat das ignoriert. Der wollte darauf nicht hören. Michael Hummel hat das laut eigener Aussage auch getan. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, sagt er, dass bestimmte Praktiken aus juristischer Sicht sehr, sehr schwierig sind und dass das Unternehmen in ernsthafte juristische Schwierigkeiten bringen könnte, dass er davon abraten würde. Wagner hat das nicht hören wollen. Der hat sich davon immer weiter abgewendet und hat gesagt, nee, wir machen das trotzdem so. Er macht die Sache nicht größer, als sie ist. Es wird immer nicht so heiß gegessen, wie es gekocht ist. Zitat aus einer seiner E-Mail. Am Ende hat er wohl gar nicht mehr direkt mit Hummel kommuniziert und hat ihn von sämtlicher Kommunikation abgeschnitten. Und Hummel sagt, er sei nicht der Einzige gewesen, bei dem sich Wagner so verhalten hat.
Ich habe ganz lange gehofft, dass sich diese negative Spirale in dieses Unternehmen sich begeben hat oder diese negative Richtung, in die das Unternehmen abgebogen war, dass sich das irgendwann nochmal korrigiert. Aber das hat leider nicht funktioniert. Und der Moment, wo mir dann klar wurde, dass dieser Weg bergab geht und nie wieder bergauf gehen wird, das ist der Moment, wo ich dann auch gegangen bin.
Okay, das heißt, 2010 ist er zum Unternehmen gekommen. Wann geht er dann?
2014 ist der Moment dann für ihn gekommen, wo es ihm reicht, würde ich sagen. Er hat aber laut eigener Aussage schon früher begonnen, sich auch woanders zu bewerben. Aber ja, 2014 geht er dann.
Auch wenn er jetzt nicht so ganz mit der Geschäftsführung von Younister einverstanden war, Michael Hummel war auch einer von denen, die diese Ermittlungen und die Art und Weise, wie sie geführt wurden, kritisiert hat. Was genau war denn daran problematisch oder was haben einige als problematisch empfunden?
Ja, viele Kritiker sagen, diese groß angelegten Durchsuchungen hätten Younister geschadet und diese Ermittlungen, die seien medienwirksam veranstaltet worden, damit rufschädigend gewesen und hätten eben zu den finanziellen Problemen des Unternehmens beigetragen. Kritiker war neben Michael Hummel auch der Ex-Finanzchef Daniel Kirchhoff, aber auch der spätere Unternehmenssprecher Dirk Rogel, der 2014 dann zu Younister kam, also nach den Razzien, als die Ermittlungen schon liefen.
Ja, die Reputation ist schlagartig futsch, ne? Das heißt, es sind ja massive Vorwürfe auch gestellt worden. Und das ist ein riesiges Manko. Und das hat zur Folge, dass sie auch nicht mehr wirklich kreditwürdig sind. Sie haben Probleme bekommen, Geldgeber zu bekommen. Sie hatten teilweise sogar schon Probleme, ein ordentliches Geschäftskonto bei einer Bank zu bekommen. Sie hatten Probleme, mit allen Partnern in der Touristik sauber zusammenzuarbeiten.
Und natürlich habt ihr auch den damaligen ermittelnden Generalstaatsanwalt Dirk Reuter danach gefragt. Und er hat sich so zu dieser Kritik an den Ermittlungen geäußert.
Wir haben nicht öffentlich wirksam ermittelt. Wir haben keine Pressekonferenz gemacht. Wir haben nur Presseanfragen in geringem Maß beantwortet, wie wir verpflichtet sind. Wir müssen das tun. Und das heißt, nicht wir haben den Ruf von Younister ruiniert, sondern das, was dort passiert ist, hat dazu geführt, dass andere auch schon Younister kritisiert haben. Und wir haben dann unsere Arbeit gemacht und haben ermittelt.
Und während diese Ermittlungen da laufen, was passiert da eigentlich bei Younister? Ändert sich da was an der Art und Weise, Geschäfte zu machen? Kannst du dazu was sagen?
Also die Stimmung wird nicht besser. 2014, ich habe es eben gesagt, geht Michael Hummel. Im Jahr darauf geht Daniel Kirchhoff, der Finanzchef von Younister, Studienfreund von Wagners und Wegbegleiter von Anfang an. Auch der verlässt das Unternehmen, weil er diesen Weg nicht mehr mitgehen will. Die waren schon Jahre davor aneinander geraten. seiner Aussage nach 2009 wegen der Art, wie Wagner mit Mitarbeitern umgeht. Dieses Mal geht es um einen möglichen Verkauf von Unistar. Das Unternehmen hat mehrere sehr hohe Angebote bekommen, seine Reisesparte zu verkaufen. Kirchhoff als Finanzchef hat gesagt, man könnte sich das ja mal angucken. Der wollte eigentlich, hätte sich gut vorstellen können zu verkaufen. Wagner war aber dagegen, der hatte einen anderen Plan, der wollte an die Börse. Gleichzeitig gab es Vorwürfe von Wagner gegen Kirchhoff. Kirchhoff hätte Geld veruntreut. Kirchhoff bestreitet das. Das hat er im Gespräch mit zu uns auch nochmal gesagt und bekräftigt, dass an diesen Vorwürfen nichts dran sei. 2015 gehen die beiden, also die ehemaligen Studienfreunde, die sie auch eine Zeit lang Büro geteilt haben, im Streit und mit viel Presse auseinander. Und 2016 wird dann das Geld richtig knapp. Wagner will Unistar trotzdem retten und er plant den großen Börsengang.
Aber woher dieses Geld nehmen, wenn jetzt alle Geschäftspartner nach und nach abspringen? Im Frühjahr 2016 trifft Thomas Wagner dann eine folgenschwere Entscheidung. Sophia, Thomas Wagner will 2016 an die Börse mit Unistar. Das heißt, er will Unternehmensanteile verkaufen und damit, vermute ich mal, an Geld kommen. Aber das würde ja auch dazu führen, dass es dann eine größere Bekanntheit gibt für Unistar und dass er sich noch mehr als eigentlich so schon an Regeln halten muss, die er ja bisher immer gemieden hat. Habt ihr denn herausfinden können, warum er das jetzt machen wollte? Er hätte ja auch einfach verkaufen können, so wie Daniel Kirchhoff das wollte.
Ja, wie bei so vielen Punkten in dieser Recherche ist das natürlich eine Sache, die hätte ich Thomas Wagner total gern selbst gefragt. Können wir nicht mehr, ja? Er lebt nicht mehr. Deswegen können wir hier nur mutmaßen. Meine Vermutung ist, Wagner wollte weiter wachsen. Und so ein Börsengang gehörte für ihn einfach dazu, für so ein großes, international angesehenes Unternehmen. Ich glaube, für ihn war das der nächste logische Schritt, den man gehen musste, ja, wäre ein Börsengang gewesen.
Und dafür braucht man nur aber auch ein bisschen Kapital. Und wir haben schon gehört, durch diese Ermittlungen und die Verwerfungen ist es auch schwierig geworden, überhaupt noch Geld bzw. also Menschen zu finden, die Geld geben und die Unistar und Wagner vertrauen. Was macht er dann in den nächsten Schritten?
Ja, ab hier wird's interessant. Denn er kommt über mehrere Mittelsmänner in Kontakt mit einem Kreditvermittler. Das ist ein Mann aus Nordrhein-Westfalen, Winfried S. Dieser Winfried S. verweist ihn wiederum an einen angeblichen Diamantenhändler aus Israel, Levi Wass. Der könne ihm Geld geben. 15 Millionen Euro. Die Bedingung dafür, Wagner solle 1,5 Millionen Euro als Sicherheit vorher in bar bezahlen. So das Angebot.
Das klingt jetzt schon zu schön, um wahr zu sein. Wieso sollte man denn einem Unbekannten so viel Geld geben? Also hat Wagner denn irgendeine Sicherheit bekommen, dass er dann wirklich diese 15 Millionen Euro bekommen wird? Allein schon bei Diamantenhändler. Oh, da gehen so alle Alarmglocken an eigentlich.
Ja, das ist irre. Oder man fragt sich schon, warum hat er sich drauf eingelassen? Aber es ist tatsächlich so passiert. Wagner schickt zwei Mitarbeiter. Also natürlich möchte er erstmal so ein bisschen austesten, womit er es da zu tun hat. Er schickt zwei Mitarbeiter zu einem Gespräch nach Hannover. Die treffen sich dort mit dem Ermittler aus NRW. Ich glaube, er will da schon nochmal sicher gehen, worauf er sich einlässt, bevor er zusagt. Also ganz unvorsichtig war er da vielleicht auch nicht an dem Punkt. Und dass es dieses Treffen vorher gab, das hat auch Dirk Reuter in den Ermittlungen herausgefunden.
Er hat dort Leute losgeschickt, die mit den Vermittlern dort verhandelt haben, die zurückkamen und gesagt haben, ich würde dir raten, die Finger von zu lassen. Ich glaube, wir haben mit der Mafia gesprochen.
Hat es auch nicht. Sondern was er stattdessen macht, er geht zur Bank und hebt 1,5 Millionen Euro in bar ab. Was er übrigens einfach so machen konnte, ohne dass einer der weiteren Manager oder jemand aus der Führungsriege das hätte freigeben müssen. Ne? Also er konnte einfach zur Bank gehen und konnte vom Firmenkonto diese 1,5 Millionen abheben. Dann fliegt er am 13. Juli 2016 nach Venedig mit so einer kleinen Privatmaschine. Mit an Bord ist sein Kollege und Unistar-Gesellschafter Oliver Schilling, außerdem der Dealvermittler und der Pilot. Die treffen in Venedig auf diesen Levi Wass. Wagner übergibt Geld in einer Tasche mit diesen 1,5 Millionen Euro und bekommt einen Koffer mit einer ersten Anzahlung zurück. Also wie im Film, wie im Wirtschaftsthriller, gab es da so eine Kofferübergabe mit Geldschein drin. Wagner guckt kurz in den Koffer, sieht, oh ja, okay, die Scheine sind drin, alles fein. Man wollte sich dann später bei einer Bank treffen, um die restliche Summe abzuheben. Die Unistar-Truppe fährt auch zu dieser Bank. Das Problem ist nur, Levi Wass taucht nicht mehr auf. Der geht auch nicht mehr ans Telefon. Wagner ruft ihn mehrfach an. Irgendwann ist das Telefon von Levi Wass aus. Wagner fährt zurück zum Flughafen, schaut nochmal in den Koffer und sieht nur die oberste Schicht des Geldes. Ist echtes Geld. Darunter ist alles Falschgeld. Alles Blüten.
Boah, also so richtig klassisch betrogen worden einfach. Wieso? Thomas Wagner, rational, schnell im Denken, unglaublich klug. So haben es jetzt ganz viele Leute beschrieben. Und ausgerechnet er fällt dann auf so eine Masche rein. Wie geht denn das?
Ja, also wir können da auch nur mutmaßen. Ich glaube, das ist schwer zu erklären. Wir können ihn ja, wie gesagt, nicht mehr fragen. Es ist unklar, was da in seinem Kopf vorgegangen ist. Wir haben so verschiedene Theorien. Vielleicht stand er finanziell und was die Zukunft des Unternehmens anging, so sehr mit dem Rücken zur Wand, dass das so sein letzter Strohhalm war. Dass er sich drauf eingelassen hat. Vielleicht hatte er keine wirkliche Wahl und hat gehofft, hey, vielleicht funktioniert das, vielleicht dieser große Kredit, vielleicht holt er uns wieder aus diesem Tal, in dem wir uns gerade befinden. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man so ein Lebenswerk über Jahre aufbaut, und das war es für ihn ja, ich meine, er war 22, als er damit angefangen hat, das kann man nicht loslassen. Und da nutzt man, glaube ich, jeden Lichtblick und jede Chance, um das zu retten. Wäre jetzt meine Interpretation. Interessant übrigens, für diese Art von Betrug gibt es einen offiziellen Namen. Das war ein sogenannter Rip-Deal, wie ich im Laufe der Recherche gelernt habe.
Das heißt, es passiert nicht nur einmal, das passiert ständig.
Ja.
Was genau ist dann so ein Rip-Deal?
Ja, der Begriff kommt aus dem Englischen, to rip somebody, also jemanden abzocken oder ausnehmen. Es gibt so ein Infoblatt vom Bundeskriminalamt dazu. Das ist eine sehr bekannte Masche. Wenn man sich das so durchliest, dann kann man alle Merkmale so abhaken, die auch bei Unistar passiert sind und die dort aufgeführt sind. Geschäftspartner gibt sich als wohlhabend aus und viel beschäftigt. Daher wird ein Treffen im Ausland ausgemacht. Die Geldsumme wird gar nicht groß verhandelt. Man ist bereit, Geld zu zahlen, obwohl das großen Verlust für den Geschäftspartner bedeuten würde. Die Übergabe erfolgt in Koffern oder an Rucksäcken und der Geldgeber verlangt dann immer so eine Art Kreditsicherheit. Im Gegenzug, in dem Fall waren es eben diese 1,5 Millionen, die Thomas Wagner mitgebracht hatte. Und diese Täter bzw. diese Banden sind laut BKA große organisierte Gruppierungen mit großen Netzwerken, die dann zum Beispiel aus Italien, aus Belgien oder aus den Niederlanden sind.
Okay, also 1:1 diese Checkliste tatsächlich abgearbeitet.
Ganz genau.
Und was unternimmt Thomas Wagner jetzt? Also er guckt am Flughafen nochmal in den Koffer, stellt fest, alles falsch. Was passiert dann?
Er geht immerhin zur Polizei in Venedig und stellt Anzeige direkt einen Tag später. Seine Aussage aus seiner Vernehmung liegt uns auch vor. Wir zitieren im Podcast auch daraus. Und am nächsten Tag, am 14. Juli, fährt er dann zurück, weil vor Ort kann er auch nichts mehr machen. Also entscheidet er sich, dass sie wieder ins Flugzeug steigen und zurückfliegen.
Und wir kommen später nochmal auf diesen Rip-Deal und dessen Folgen zu sprechen, weil sich auch hier noch Ermittlungen anschließen. Ja, und obwohl diese ganze Story bis hierhin schon unglaublich klingt, es kommt tatsächlich noch schlimmer, Sophia.
Ja, sie steigen in diese kleine Maschine. Es ist dieselbe Maschine wie vom Hinflug. Es ist so eine Piper, das ist ein Propellerflugzeug, 8 Meter lang. Diese kleine Maschine startet in Venedig, nimmt dann eine Route über Slowenien. Wir haben das aus dem Funkprotokoll entnehmen können. Der Pilot bittet die Flugsicherung dann um eine Änderung der Flugroute. Er möchte gerne anders fliegen, denn er kommt in ein Unwetter. Er bekommt diese Änderung der Flugroute laut den Funksprüchen, die wir haben, auch genehmigt. Allerdings ist es wahrscheinlich zu spät. In den Funksprüchen kommt raus, dass er Eis an der Maschine meldet, dass er Probleme hat. Und um 10.51 Uhr setzt er dann den letzten Funkspruch ab und der ist das berühmte Mayday, Mayday. Er sagt dann noch Icing, also Vereisung. Und um 10.52 Uhr verschwindet diese Maschine vom Radar. Das Flugzeug mit Thomas Wagner, mit Oliver Schilling, mit dem Piloten und einer weiteren Person, das ist der Vermittler, stürzt in Slowenien in einem Waldstück ab.
Am 14. Juli 2016 stürzen Thomas Wagner, sein Kollege und zwei weitere Personen mit dem Flugzeug ab. Niemand überlebt. Für alle Hinterbliebenen, für alle Mitarbeitenden ist diese Nachricht natürlich ein Schock. Was passiert denn jetzt in den Stunden und Tagen nach diesem Unglück?
Vieles gleichzeitig, würde ich sagen. Also nur wenige aus dem Unternehmen zum Beispiel wussten überhaupt, dass Wagner unterwegs ist und dass er diesen Deal machen wollte. Der hat niemandem Bescheid gesagt. Der hat damals auch seinem Pressesprecher nicht Bescheid gesagt. Der kam morgens ins Büro und war so, wo ist denn Thomas? Der ist doch sonst immer da. Die Trauer und der Schock sind natürlich total groß, als die Meldung dann im Unternehmen landet. Die Mitarbeitenden waren fassungslos. man muss ja gleichzeitig sagen, auch wenn Thomas Wagner nicht immer der nette Chef war, der war trotzdem wahnsinnig beliebt im Unternehmen. Das war definitiv so. Ja, und plötzlich hast du gleichzeitig ein Unternehmen komplett ohne Führung. Und dann passiert ganz viel parallel. Also es werden Ermittlungen nach diesem RIP-Deal aufgenommen. Also wer hat hier Wagner betrogen? Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen natürlich an. Warum ist das Flugzeug überhaupt abgestürzt? Und nur 4 Tage später, 4 Tage nach dem Tod von Thomas Wagner, meldet Junister Insolvenz an. Und die Ermittlungen, die vorher schon mehrere Jahre gelaufen sind gegen Junister, die laufen natürlich auch weiter.
Lass uns mal mit dem Insolvenzverfahren anfangen. Das heißt jetzt, ohne Wagner bricht dieses Unternehmen innerhalb kürzester Zeit in sich zusammen. Oder warum wird jetzt diese Insolvenz angemeldet? Und wer macht das denn überhaupt?
Ja, die Junister Holding, also sozusagen die Dachgesellschaft, die meldet diese Insolvenz an. Das Problem war so ein bisschen, dass nur Wagner Einblick und einen kompletten Überblick in diese ganzen Geschäfte hatte. Niemand konnte so richtig sagen, wo das Unternehmen finanziell steht. Man konnte nur sagen, es ist nicht mehr liquide, es ist in Geldnot, in Zahlungsnot. Das Amtsgericht Leipzig bestellt dann einen Insolvenzverwalter. Das ist in diesem Fall Lukas Flöter, der heute in Halle sitzt und arbeitet, der schon andere große deutsche bekannte Insolvenzverfahren auch begleitet hat. Und er muss dann ganz schnell handeln. Er muss erstmal die Lage klären, also wie ist es überhaupt um Junister bestellt. Er braucht einen Blick in die Bücher. Was sind die Forderungen? Was kann vielleicht verkauft werden? Wie können diese Schulden bezahlt werden?
Das heißt, wenn das jetzt alles so schnell geht, dann war Junister nicht erst mit dem Tod Wagners zahlungsunfähig, sondern vermutlich schon vorher. Zumindest erschließt sich das Insolvenzverwalter Lukas Flöter so nach und nach.
Das heißt, wir haben dann schon festgestellt, dass also auch ein Thomas Wagner in den letzten Monaten zumindest unter einem ganz, ganz großen Druck stand, weil eben es nicht mehr gereicht hat, das Geld, um die Gläubiger jeder einzelnen Gesellschaft zu befriedigen. Und er einfach dann dort das Geld genommen hat, wo eben gerade Geld da war, um dann die Gläubiger zu befriedigen, die am meisten Druck gemacht haben.
Und er hat auch eine Theorie, was dazu beigetragen haben könnte, dass Junister überhaupt in diese Lage geraten ist.
Wenn ich Heerscharen von Anwälten nur dafür bezahle, sich immer gegen alles zu wehren und überall die Baseballschläger auszupacken und überall zurückzukloppen. Das kostet Energie, Zeit und Geld, was mir natürlich dann an anderer Stelle fehlt. Gerade wenn ich mich eigentlich in einem Krisenunternehmen fokussieren muss auf die Dinge, die am meisten brennen.
Das heißt, was passiert dann im Rahmen dieses Insolvenzverfahrens?
Lukas Flöter und sein Team verschaffen sich erstmal einen Überblick über die Dimension von Junister. Also die stellen fest, da gibt es über 40 Portale. Es gibt 900 Mitarbeiter im Jahr 2016. Im September startet dann das Insolvenzverfahren um die Junister Holding, also die Dachgesellschaft. Im Oktober dann gegen die Tochterfirmen. Die werden zum Teil dann direkt verkauft. Ab in den Urlaub.de, Flüge.de, News.de, die gehen an andere Firmen, die existieren heute noch, die funktionieren heute auch noch. Also diese Plattform gibt es noch. Man kann da auch noch buchen. Sie gehören jetzt eben zu anderen Unternehmen. Junister existiert seit diesem Punkt aber nicht mehr. Das ist definitiv so. Und interessant ist, das Insolvenzverfahren läuft heute für Teile des Unternehmens immer noch.
Also nach 10 Jahren ist das immer noch nicht abgeschlossen.
Ja.
Und ja, dementsprechend zieht auch der Insolvenzverwalter Lukas Flöter so ein positives Zwischenfazit, nenne ich es mal.
Das oberste Ziel der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung haben wir, glaube ich, erreicht. Und dann gibt es natürlich noch viele Nebenziele, die in solchen Verfahren. Ein Nebenziel ist zum Beispiel den Erhalt von möglichst vielen Arbeitsplätzen. Ja, das haben wir auch geschafft. Also der Investor, der dann übernommen hat, hat alle Arbeitnehmer übernommen und hat die dann weiter beschäftigt. Da gab es also keine Massenentlassung. Wir haben das Lebenswerk auch von Thomas Wagner letztlich erhalten, Junister, und mit den Portalen, auch mit den bekannten Portalen, wurde in weiten Teilen erhalten und es ging weiter und es geht bis heute weiter. Und ich glaube, da auch das nicht allein mein Verdienst, sondern eben der Verdienst nicht nur von mir, meinem Team, aber eben auch der Mitarbeitenden vor Ort bei Junister, die auch mit dafür gekämpft haben und deswegen diesen Erfolg auch einfahren konnten.
Und dieses Insolvenzverfahren ist ja nun aber nicht das einzige, hatten wir gesagt, im Fall Junister. Es gibt auch noch die Ermittlungen im sogenannten RIP-Deal, also in diesem Betrugsfall von Venedig. Der Geldkoffer, wir erinnern uns, da kommt es dann 2017 sogar zu einem Prozess. Wer sitzt denn da auf der Anklagebank und wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Ja, da ist in Leipzig angeklagt eben jener Winfried S., also der Kreditvermittler aus NRW, der Wagner an den angeblichen Diamantenhändler Levi Wass vermittelt hatte. Interessant ist, dass Winfried S. kurz vor dem Betrug an Wagner eine andere Frau mit derselben Masche betrogen hat. Auch bei ihr hat er Kontakt zu Levi Wass hergestellt. Es kam zu eben so einem Rip-Deal auch bei ihr. Die Frau sagte auch im Prozess gegen Winfried S. aus. War ein ganz ähnlicher Ablauf, Kontakt über Mittelsmänner. S. hat dann Levi Wass vermittelt. Es gab einen Deal in Slowenien. Und als ihr der Betrug dann aufgefallen ist, war Wass über alle Berge. Winfried S. wird dann Ende Juli festgenommen, kommt in Untersuchungshaft, wird wegen zweifachen vorsätzlichen Betrugs angeklagt und bekommt dann 3 Jahre und 10 Monate.
Mhm. Das heißt, wenn das jetzt 2017 war, dann dürfte er inzwischen seine Strafe auch verbüßt haben. Und dieser Levi Wass, der vermeintliche, der ist doch jetzt aber eigentlich noch ein bisschen interessanter. Wie steht's denn um den?
Ja, der ist so ein Phantom. Levi Wass ist nicht sein echter Name, ist auch, man hätte sich's denken können, kein Diamantenhändler. Mhm. Der damalige Generalstaatsanwalt Dirk Reuter sagt, Sie wissen, wer es ist. Er sei aber im Ausland und deshalb komme man nicht an ihn ran. Also er ist weiter auf freiem Fuß.
Und auch 2017 startet dann der Prozess gegen Junister selbst. Also ganz konkret gegen 3 ehemalige Junister-Manager. Der frühere Finanzchef, der ehemalige Leiter der Flugsparte und der Ex-Finanzchef des Portals Travel24. Warum sitzen denn jetzt ausgerechnet diese 3 auf der Anklagebank?
Ja, der Finanzchef war neben Wagner auch im Dezember 2012, also nach der ersten großen Razzia, kurzzeitig festgenommen worden und gegen Kaution wieder freigelassen, weil er eben zur obersten Managerriege gehörte als Finanzchef. Es gab 2 Anklagen, die zugelassen wurden. Einmal das Runterbuchen, wir haben es vorhin erklärt, als Computerbetrug in 87.000 Fällen. 7,6 Millionen Euro geschätzter Schaden und das unerlaubte Betreiben eines Versicherungsgeschäftes. Das sollen 14 Millionen Euro gewesen sein, die damit eingenommen wurden durch Junister. Und mehr als 1 Million Euro Steuern hinterzogen. Und die 3 Angeklagten sieht die Generalstaatsanwaltschaft mit in der Verantwortung, diese illegalen Praktiken unterstützt und damit mit betrieben zu haben.
Und wie äußern die sich vor Gericht, die Angeklagten?
Ja, unschuldig, selbstverständlich.
Eine Sache finde ich ein bisschen auffällig. Wir hatten vorhin ja festgestellt, dass es eine ganze Liste mit Vorwürfen gegen Junister gibt. Das hattest du erzählt. Aber jetzt gibt es nur 2 Anklagen. Wieso denn nur die 2?
Das ist eine ganz gängige Praxis. Das sagt der damalige Generalstaatsanwalt Dirk Reuter. War mir auch nicht so klar. Es werden bei so einer ganz langen Liste an Vergehen am Ende diejenigen verhandelt, die am schwersten wiegen. Die anderen sind damit dann sozusagen vernachlässigbar. Er sagt, das ist aber ganz normal, dass das so läuft bei solchen Verfahren.
Und wie geht dann dieser Prozess gegen Junister, gegen die 3 Angeklagten aus?
Es gibt ein Urteil im Dezember 2017 gegen 2 von ihnen. Daniel Kirchhoff, der Ex-Finanzchef von Junister, bekommt eine Haftstrafe, 2 Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe von 8.000 Euro. Außerdem verurteilt wird der Flugspartenchef, 1 Jahr und 7 Monate auf Bewährung, 8.000 Euro soll er an die Leipziger Verbraucherzentrale zahlen, on top. Ein 3. Angeklagter wird als nicht schuldig gesprochen. Interessant ist, dass Kirchhoff, der ehemalige Finanzchef, dann nochmal in Revision geht. Er bekommt dann sogar in Teilen recht. In einem Anklagepunkt wird er später freigesprochen.
Also dafür, dass 2012 und 2013 doch so ein großer Aufwand betrieben wurde. Mehrere Razzien, wenn wir uns erinnern. Festnahme kurz vor Weihnachten, das ist ja auch ein bisschen traumatisierend, möchte ich jetzt mal so behaupten.
Klar.
Das sind doch aber dann relativ milde Strafen, so eine Bewährung. Wieso dann vorher dieser Aufriss?
Ja, das sehen die Kritiker dieses ganzen Prozesses und letztendlich auch der Verurteilung auch so. Die werfen den Ermittlern unter anderem Kalkül vor, aber auch überschießende Ermittlungen. Dirk Reuter haben wir ja vorhin schon gehört, er sagt, es ist nicht so, wir haben hier nicht in überzogenem Maße gehandelt, sondern ganz nach Vorschrift. Eine Sache ist, glaube ich, wichtig, die beiden waren ja nicht die Hauptverantwortlichen, sondern eben Thomas Wagner. Aber der konnte ja nicht mehr verurteilt werden.
Und gegen Tote wird ja nicht ermittelt. Das heißt, es gibt gegen ihn kein Urteil. Das hat euch auch nochmal Generalstaatsanwalt Dirk Reuter im Interview erzählt.
Der Fall ist dadurch geprägt, dass die zentrale Figur leider verstorben ist. Der Tod von Thomas Wagner hat dazu geführt, dass die zentrale Figur dann auch nicht verurteilt werden konnte.
Wäre es nicht zu dem Absturz gekommen, wäre er verurteilt worden?
Ganz sicher wäre er verurteilt worden und zu einer sicherlich sehr viel höheren Strafe als die beiden, die zum Schluss verurteilt worden sind. Auch in dem Urteil wurde immer gesagt, Thomas Wagner war die Hauptfigur, Thomas Wagner hat das gemacht und deswegen müssen die beiden auch geringer verurteilt werden.
Und interessanterweise ist Dirk Reuter als damaliger Generalstaatsanwalt auch für die Ermittlungen zu dem RIP-Deal, dem Thomas Wagner zum Opfer gefallen ist, verantwortlich. Mhm. Und auch für die Ermittlungen zum Flugzeugabsturz in Slowenien. Ganz kurz zum Verständnis, kannst du sagen, warum er für all diese Sachen zuständig ist?
Das lag nahe, ihn darauf auch anzusetzen. Denn dadurch, dass er ja schon Jahre vorher gegen Unistar ermittelt hatte, steckte er so tief drin, was dieses Unternehmen anging und konnte da direkt loslegen. Hätte man jetzt jemand anderen draufgesetzt, hätte die Person von vorne anfangen sollen. Deswegen war es, so hat er es uns auch erklärt, einfach ein logischer Schritt, dass er dann eben auch die Ermittlungen um den Absturz und den RIP-Deal übernimmt, weil er sich schon so gut mit Unistar auskannte, dass er schneller war.
Mhm. Und tatsächlich ist das jetzt noch der, ja, ich sag mal, letzte Punkt auf der Liste, die Absturzursachenermittlung, die ist noch offen. Ja. Was kommt denn dabei raus?
Die Ermittlung dauert 4 Jahre. 2020 kommt dann das Ergebnis. Und man kann sich's vorstellen, in der Zwischenzeit gab es die wildesten Verschwörungstheorien. Weil klar, das klingt ja wie aus dem Film. Er wird betrogen, das Unternehmen liegt in Trümmern und dann stürzt dieses Flugzeug ab. Es gab Theorien, es könnte ein Anschlag gewesen sein. Es gab Theorien, es könnte vielleicht ein erweiterter Suizid von Wagner gewesen sein. Es gab auch Theorien, er ist gar nicht mit abgestürzt, sondern ist geflohen. Also wirklich zum Teil ganz absurd. Es gab auch Theorien, es waren seine Mitbewerber, die ihm da an den Kragen wollten. Am Ende kam der Abschlussbericht dieses Absturzes und da war das Ergebnis eindeutig. Es war ein Unfall, schuld war das Wetter und es war auch die Schuld des Piloten. Er hätte nicht in dieses Gewitter hineinfliegen dürfen. Das Flugzeug war nicht dafür geeignet. Die sind in so eine massive Kaltfront geflogen, wo es nicht nur sehr kalt war, sondern auch geregnet hat. Dadurch sind die Höhenleitflügel eingefroren. Das Flugzeug war nicht mehr steuerbar und ist damit abgestürzt. Und alle Insassen sind dabei ums Leben gekommen. Thomas Wagner war auch an Bord, also das ist am Ende auch obduziert worden, daran gab es keinen Zweifel.
Im Juli ist der Absturz 10 Jahre her, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Wie verabschieden sich denn damals die Mitarbeitenden und Angehörigen von Thomas Wagner und auch dem Gesellschafter Oliver Schilling, der ist ja auch mit im Flugzeug gewesen?
Darf man nicht vergessen, das war ja nicht nur Wagner, ja. Es gab 2 Beerdigungen. Es gab eine offizielle und eine inoffizielle. Die inoffizielle war vor allem für Familie und Freunde. Die offizielle war in Leipzig in so einer großen Kongresshalle, wo auch ganz viele Leute von der Reisebranche, auch ja die ehemalige Konkurrenz, die Mitbewerber da waren. Wie es uns beschrieben wurde, eine sehr würdevolle, sehr schöne Feier im September 2016. Interessant ist, angeblich hätte Unistar die gar nicht mehr selbst bezahlen können. Denn Unistar war ja insolvent. Die Konkurrenten bzw. die Mitbewerber aus der Branche hätten wohl zusammengelegt, um diese diese Trauer, diese Gedenkfeier für Thomas Wagner und Oliver Schilling möglich zu machen.
Ist ja auch nochmal ein tolles Zeichen.
Ja, interessant. Es gab auch einen großen Trauerkranz von Google, der nach Leipzig geschickt wurde.
Ihr habt mit vielen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern gesprochen. Wie geht's Ihnen denn heute? Und was habt ihr so wahrgenommen? Inwiefern war für Sie die Zeit da auch bei Unistar prägend in gewisser Weise?
Ich glaube, man muss noch dazu sagen, wir haben auch versucht, mit den Hinterbliebenen von Thomas Wagner zu sprechen, seiner Familie, seiner damaligen Partnerin. Die wollten aber nicht darüber sprechen. Die haben gesagt, sie möchten damit abschließen, haben das abgelehnt. Das ist absolut zu respektieren und auch total nachvollständlich. Katrin Wöhler, die ist heute freischaffende Journalistin und Künstlerin. Man kann sagen, die ist schon ein bisschen bei dem geblieben, was sie damals schon gemacht hat. Die hat uns erzählt, dass das für sie auch so eine ganz interessante Zeitreise in ihre eigene Vergangenheit war. Sie hat sich dann auch alte Fotos nochmal rausgesucht aus der Anfangszeit im Studentenheim und für sie total interessant festzustellen, wie wahnsinnig prägend diese Zeit für sie war. Konstantin Korosidis, der arbeitet heute in Sachsen-Anhalt, war ein enger Freund Wagners. Obwohl er vor der Insolvenz selbst gegangen ist und das Unternehmen verlassen hat, hat er bis zum Schluss einen engen Kontakt zu Wagner gehalten und war auch wahnsinnig am Boden zerstört und traumatisiert, als es zu diesem Absturz kam. Also man merkt das auch im Interview, wo ihm da auch nach wie vor auch 10 Jahre später die Tränen kamen, als wir über den Moment des Absturzes gesprochen haben. Wir haben mit dem früheren Unternehmenssprecher Dirk Roge gesprochen. Der ist heute Berater weiterhin in der Tourismusbranche, also er ist bei dem geblieben. Am interessantesten fand ich, was der frühere Unistar-Justiziar Michael Hummel heute macht. Der arbeitet nämlich heute als Verbraucherschützer bei der Verbraucherzentrale. Man könnte ein bisschen sagen, der hat die Seiten gewechselt.
Ich muss auch sagen, das Unternehmen Unistar hat mich zum Verbraucherschützer gemacht, weil ich eben gesehen habe, was Unternehmen für Schäden anrichten können. bei Verbrauchern im Wettbewerb, generell für die Gesellschaft. Und ich denke, ich bin heute noch einer der radikalsten oder überzeugtesten Verbraucherschützer, eben weil ich genau das damals erlebt habe.
Interessant fand ich auch, was der Generalstaatsanwalt Dirk Reuter uns im Interview über Unistar und Thomas Wagner gesagt hat. Bei allen Vorwürfen, bei allen juristischen Aspekten, bei denen er uns dargelegt hat, wie Unistar gegen Recht verstoßen hat, schwang bei ihm trotzdem auch so eine gewisse Bewunderung mit, wenn er über Unistar und über Thomas Wagner gesprochen
hat. Wenn dieser Power, die er hatte, dieses Mitreißende, wenn das aber in geordneten Bahnen gelaufen wäre, dann hätte er trotzdem was schaffen können. Vielleicht nicht so kometenhaft, wie Unistar aufgestiegen ist. Ja, aber in anderer Art und Weise. Und deswegen bedauere ich es eigentlich, dass er, weil das ist ja auch eine ostdeutsche Geschichte. Ich bin in Sachsen-Anhalt geboren wie er. Ich bin im Nachbarkreis geboren. Es ist natürlich auch eine ostdeutsche Story, die dort erzählt wurde.
Unser Fazit ist, jeder und jeder, mit dem wir gesprochen haben, denkt immer noch über Unistar nach, positiv oder negativ. Das hat die Leute nicht losgelassen, vor allem die, die damals direkt dabei waren, die auch dort selbst gearbeitet haben, die Wagner gut kannten. Was ich nachvollziehen kann, denn diese Geschichte von Unistar endete mit dem Absturz so abrupt und ich glaube, viele fragen sich bis heute, was wäre passiert, wenn dieses Flugzeug nicht abgestürzt wäre? Hätten wir es retten können? Hätten wir das Ruder rumreißen können? Aber darauf wird es keine Antwort mehr geben.
Und bei dir, wie ist es bei dir? Was hat die Recherche und die Arbeit an dem Podcast für dich so ein bisschen hinterlassen? Gibt es da irgendwie was?
Mich hat es vorrangig interessiert, weil ich ein großes und sehr kritisches Interesse an Startups und an dieser Tech-Branche habe. Ja, also wir sind ja umgeben von diesen Geschichten der genialen, angeblich, ich tue mich auch immer so ein bisschen schwer mit dem Begriff Genie, wenn er so unkritisch verwendet wird, diese angeblich genialen Tech-CEOs aus dem Silicon Valley beispielsweise, die einfach Ausnahmetalente sind. Interessant fand ich zu gucken, dass es eben nicht nur im Silicon Valley solche Unternehmen gab, sondern in dem Fall auch in Ostdeutschland. Es ist auch eine ostdeutsche Geschichte. Ich bin ja selber Ossi und komme aus einer ostdeutschen Familie und könnte mir vorstellen, so wurde es uns auch beschrieben, zum Beispiel von Katrin Wöhler, es spielte so ein bisschen mit rein, dass die anfangs so mutig waren, dass sie selbst die DDR noch erlebt haben. Das waren alles junge Ostdeutsche, die Unistar damals gegründet haben, Anfang 20. Die konnten plötzlich ein Unternehmen gründen und die mussten sich nicht mehr an Regeln halten oder an das, was ihnen auferlegt wurde, sondern die haben gesagt, wir lassen uns jetzt nichts mehr diktieren, wir machen jetzt unser eigenes Ding und wir zeigen der Welt, dass wir hier so ein Internetunternehmen ganz groß aufziehen können. Also sie waren wahnsinnig selbstbewusst. Was, glaube ich, auch mit reinspielt in diese Entstehungsgeschichte von Unistar. Interessant fand ich auch, und darüber habe ich noch lange nachgedacht, was sind eigentlich Dynamiken in solchen Startups? Die versprechen nach außen hin, das ist ja heute noch so, oft flache Hierarchien, viel Mitgestaltung, sagen wir sind ganz anders als die klassische, die altmodische Wirtschaft. Am Ende ist es so, dass es bei Unistar ja letztendlich nicht so war. Denn wenn man ehrlich ist, war die Hierarchie da knallhart, auch wenn man es nach außen hin nicht gemerkt hat. Und so jemand wie Thomas Wagner, der hat die Zügel in der Hand gehalten, der hat gesagt, wo es lang geht und hat da auch keine Widerworte erlaubt. Und es ist schon auch interessant, über diese Person Thomas Wagner nachzudenken. Denn ich glaube ein bisschen, er hat niemandem so sehr geglaubt und so sehr vertraut wie sich selbst. Vielleicht wäre es gut gewesen, doch auch mal auf den Rat anderer zu hören. Ja, das ist das, was ich so als Lerneffekt für mich mitnehmen würde.
Und nach allem, was wir hier im ARD Crimetime Podcast besprochen haben, bei uns liegt ja der Fokus dem Namen nach immer auf den Ermittlungen. Was kann man bei euch jetzt noch darüber hinaus erfahren?
Ein bisschen das, was ich gerade schon angekündigt habe. Wir machen einen ziemlichen Deep Dive in die Dynamiken dieses Unternehmens. Wie war das damals für junge Uni-Absolventen zum Beispiel in der Anfangszeit da anzufangen? Mit welchen Wünschen, mit welchen Träumen sind die da reingegangen ins Unternehmen? Welche Versprechungen hat Unistar da gemacht? Wir haben uns die Dynamiken innerhalb des Unternehmens, auch diese Machtverhältnisse ein bisschen genauer angeguckt. Wir haben uns auch angeguckt, was war Leipzig eigentlich für eine Stadt in der Zeit, als Unistar gegründet wurde. Wir haben unter anderem mit Rainer Kallmund gesprochen, der ja eines der berühmten Werbetestimonials von Unistar war. Und wir klären eine entscheidende Sache, die ist vielleicht nur ein kleiner Fun-Fact, aber die fanden wir sehr überraschend. Wir haben herausgefunden, wer diesen Ohrwurm-Jingle aus der Werbung komponiert und geschrieben hat. Und das, ja, das lösen wir im Podcast auf.
Und das wollen wir jetzt hier auf gar keinen Fall verraten.
Gar keinen Fall.
Weil wir das natürlich hier auch verlinkt haben. Den Link zu eurem Podcast, den haben wir in unseren Shownotes natürlich stehen. Vielen lieben Dank, Sophia, dass du heute bei ARD Crimetime zu Gast warst und ja mit mir über deine und eure Recherchen zum Thema Younister gesprochen hast. Du und ihr, das bist du, Sophia Wetzke, mit dem Studio Soma. Und du hast zusammen recherchiert mit Marc Zimmer und Anton Zirk von der Produktion Firma Zimmer und Zirk. Und euer Podcast Ab in den Urlaub, der Crash des Internet-Imperiums Younister, der ist zu finden in ARD Sounds, der früheren ARD Audiothek. Und wir haben die Folge, wie gesagt, in unserer Folgenbeschreibung verlinkt. Vielen lieben Dank, Sophia.
Vielen, vielen Dank an euch.
Und ich habe noch einen weiteren Hörtipp für Sie. Im Podcast Familiengeheimnisse, Sag mir, wer ich bin, trifft Journalistin Tempi Wolf auf Mike. Er glaubt, er sei ein ganz normaler Teenager bis zu seinem 15. Geburtstag. Denn da findet er heraus, er ist der Sohn von Deutschlands meistgesuchtem Verbrecher, Norman Volker Franz. Räuber, Fünffachmörder und aus dem Gefängnis geflohen. Was würde Mike tun, wenn sein Vater wieder auftauchen sollte? In weiteren Folgen interviewt Tempi Wolf außerdem die Tochter eines Geheimagenten und Peggy, die in der DDR ein Luxusleben geführt hat, aber ein dunkles Geheimnis hüten musste. Den Podcast Familiengeheimnisse gibt es in ARD Sounds. Den Link dorthin finden Sie in den Shownotes. Auch wir haben im ARD Crimetime Podcast schon in einer Folge über Norman Volker Franz gesprochen. Die haben wir hier ebenfalls verlinkt. Ich danke Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben zu unserer heutigen Folge, Kritik oder Lob zu unserem Podcast insgesamt, dann schreiben Sie uns gern an crimetime@mdr.de. Ich bin Anne Eichhorn und ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Das war ARD Crimetime. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. ARD Sounds.